Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute mal wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan, lang nicht gehört.
Ja, lang nicht gehört. Was hast du getrieben?
Ja, wenn ich das so genau wüsste. Naja, so ungefähr kann ich schon sagen. Ich meine, wer sich an die Produktion des Vinylheftes, Sonderheftes des Rolling Stone erinnern kann, ist nicht dabei gewesen. Aber ich war dabei und ich kann mich auch noch erinnern. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Das erscheint am 10. April. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Heft mit tollen Texten, das klingt jetzt so nach so einem Werbeblock. Es tut mir leid, aber es ist leider tatsächlich sehr gut geworden. Tut mir leid. Wirklich tolle Texte in dem Heft. Eine pralle Ausgabe. An der habe ich tatsächlich gearbeitet bis ja, Ende letzter Woche ungefähr. Also das hat mich sehr beschäftigt.
Du bist ja sogar nach Schottland gereist dafür.
Ich bin nach Schottland gereist, nach Edinburgh, um da den Bestseller-Autor Ian Rankin zu treffen und vorher zum ersten Mal in meinem Leben mehr als einen Krimi am Stück gelesen. Also was mir normalerweise nicht passiert, weil ich nicht so der Krimi-Fan bin. Aber man kann sich in diese Welt schon gut reinfinden und ich habe auch verstanden, warum man, wenn man in Edinburgh lebt, Krimi schreiben muss. Weil diese Stadt einfach so hübsch und kulissenhaft ist, dass man natürlich nach dem Dunklen suchen muss. Das ist in Berlin etwas anders. Da hat man immer das Dunkle und sucht nach dem Hübschen. Da braucht man keine Krimi schreiben. Aber in Edinburgh muss man, glaube ich, Krimi schreiben oder irgendwie Dark Mystery oder irgendwas. Und von daher fand ich das interessant. Und der hat ja einen Kommissar in seinen Büchern, den Kommissar Rebus. Und der ist ja großer Musikfan und Ian Rankin selber auch. Und das ist natürlich interessant, so die Spannung zwischen den beiden zu sehen. Also Rebus ist ein paar Jahre älter und mag eher so Classic Rock und Ian Rankin kommt eher aus dem New Wave. Und über solche Sachen haben wir gesprochen, aber auch eben darüber, wie man durch Musikgeschmack irgendwie Leute charakterisieren kann. Und Ian Rankin hat auch gesagt, dass die Plattensammlung halt immer die Wahrheit sagt über einen Menschen. Ich habe mir dann erstmal ein paar Schlösser besorgt, um meine Plattensammlung vor Besuch zu schützen, weil die Wahrheit müssen die Leute ja nicht gleich erfahren. Aber jedenfalls, das war schon sehr interessant und es gibt auch noch andere tolle Texte. Also Robert Rothefer hat einen Menschen getroffen, der sich mit Vinylumschnitt beschäftigt. Grass nennt sich der Mann, also der Künstlername. Er hat einige der großen, gut klingenden Platten von Tonband auf Vinyl umgeschnitten. Eine Geheimtechnik, die ich nicht näher erläutern kann, aber ist Robert tatsächlich gelungen, darüber einen Text zu schreiben, der nicht technisch ist, sondern sinnlich. Das fand ich sehr, sehr toll. Polly Roche ist für uns auf eine Plattenbörse gegangen. Das war auch sehr schön. Die ist, glaube ich, Jahrgang 2002 oder so und hat doch festgestellt, dass es mehr junge Leute auf Plattenbörsen gibt, als man denkt und hat auch noch ein paar sehr schöne Platten geschossen auf der Börse in Dortmund. Und es gibt Interviews mit Händlern und mit DJs und mit Künstlern Warren Ellis und wirklich eine Ausgabe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch, weil die Texte zu lesen eine große Freude war.
Und in dieser Ausgabe, in der Produktion dieser Ausgabe, hattest du dich versenkt die letzten Wochen und jetzt tauchst du so langsam wieder auf und hast du denn mitbekommen, Mike, und natürlich hast du das mitbekommen, das ist eine rhetorische Frage, dass Bob Dylan wieder auf Tour ist, dass nachdem er seinen üblichen ja, Winterschlaf gehalten hat, ne, also er ist ja immer so Januar, Februar, erste Hälfte März, ist er ja, spielt er ja keine Konzerte in der Regel, da, was glaubst du, macht Bob Dylan? Verkriecht er sich da unter einem Baum und schläft für 3 Monate und taucht dann wieder auf? Oder na, wahrscheinlich residiert er eher gemütlich in Malibu in der Zeit. Jetzt ist er wieder auf Tour, spielt durchaus Städte, wie er es ja üblicherweise macht, die nicht auf dem Plan sonst stehen von großen tourenden Acts, also eher kleine Mid-American-Städte. Und da hat sein Tourauftakt ja ganz schön für Aufruhr gesorgt, habe ich mitbekommen.
Naja, er steht jetzt schon irgendwie unter laufender Beobachtung, muss man sagen. Also, er wird ja auch 85 dieses Jahr und man fragt sich immer, kommt noch mal, geht er noch weiter auf Tour? Natürlich geht er weiter auf Tour, weil das eben sein Leben ist es ist halt immer interessant, da ist es ja bei Bob Dylan auch so, dass mittlerweile die kleinsten Veränderungen in Setlists und so für Riesenaufsehen sorgen, während ja früher von Tag zu Tag die Setlist immer eine andere war. ist es ja jetzt so, dass sie eigentlich immer sehr, sehr, also fast schon starr ist und der sich auch seit Jahren auf der sogenannten Rough and Rowdy Ways Tour befindet, also im aktuellen Album von 2020. Aber tatsächlich sind jetzt alle Banner und sonstigen Werbungen für die Rough and Rowdy Ways Tour von seiner Website verschwunden. Was immer das bedeuten mag, ne? Man weiß es nicht. Also jedenfalls, er spielt auch nicht mehr 9 Lieder der neuen Platte bei seinen Konzerten, sondern glaube ich nur noch 6. Und dafür gibt es auch 2 Coverversionen auf der jetzigen Tour. Den Bo Diddley-Song I Can Tell und Eddie Cochran's Nervous Breakdown. Auch eine interessante Wahl irgendwie, diese beiden Stücke zu nehmen. Wobei, glaube ich, I Can Tell schon im letzten Jahr mal gespielt hat. Naja, jedenfalls, das ist neu und es wird mehr mit akustischen Gitarren hantiert als mit elektrischen, was auch neu ist. Und er spielt wieder The Man in the Long Black Coat, eines meiner Lieblingslieder des späten Bob Dylan, was ich auch sehr, sehr toll finde, dass er das wieder spielt. Theresa Präauer, die österreichische Autorin, hat mal einen sehr, sehr schönen Text geschrieben über Man in the Long Black Coat, fällt mir gerade ein. Also kann man mal nachsuchen, toller Text. Und ne, das ist schon schön, das zu sehen, wie sich das dann wandelt und wie die Songs eben leben. Eben einfach auch dadurch, dass sie verwandelt werden oder dass die Arrangements andere werden. Und er spielt keinen Flügel mehr, hinter dem er sich verstecken kann, sondern er spielt jetzt ein elektrisches Piano oder sowas in der Art, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wobei ich das nicht gehört habe bei den Bootleg-Aufnahmen. Also es scheint sehr leise eingestellt zu sein. Sein Gesang ist allerdings ziemlich gut wieder, muss man sagen. Manchmal hilft das ja, wenn man sich auch so erholt eine Weile und dann ist die Stimme irgendwie frischer und so. Das habe ich vor ein paar Jahren, als er in Berlin eines seiner ersten Konzerte seiner damaligen Herbsttour gespielt hat, auch gemerkt, dass das irgendwie immer eine ganz gute Sache ist, wenn man ihn am Anfang einer Tour erwischt. Und die ersten Bootleg-Aufnahmen, die ich gehört habe, so von den ersten 2, 3 Konzerten, waren schon ganz interessant und gut. Also mal sehen, wie es weitergeht.
Ah, interessant. Also ich hatte Berichte gelesen, in denen es so klang, als ob man bei einigen Konzerten ihn so gar nicht hören konnte. Also dass man ihn nun nicht mehr nur nicht sieht irgendwie, weil er sich so im Hintergrund hält und hinter Instrumenten versteckt oder dem Publikum abgewandt, sondern dass er auch so konstant neben das Mikrofon gesungen hat, dass das nicht mal, also ich habe ihn nicht nur nicht gesehen, ich habe ihn auch nicht mal gehört, so habe ich von einigen Leuten mitbekommen. Das hast du aber anders mitbekommen und hört sich anders an in den Aufnahmen, die du gehört hast.
Ja, also die Aufnahmen klingen nicht so, ja. Aber ich habe jetzt auch, also muss zugeben, vom ersten Konzert in Omaha habe ich nur eine sehr schlechte Aufnahme gehört, die ich nicht lange durchgehalten habe, weil die einfach von der Tonqualität nicht besonders gut war. Ich habe dann vom zweiten Konzert was gehört und das klang irgendwie, also die Sachen, die ich mir angehört habe, so, die klangen eigentlich ganz gut, aber dass er so neben das Mikro singt manchmal, das hatten wir ja in Berlin damals auch, wenn du dich erinnerst. Das ist, glaube ich, ein bekannter Topos bei Bob Dylan Konzerten. Ja. Also ja, keine Ahnung. Das kann schon sein. Es wäre natürlich auch ein Clou, wenn man ihn jetzt nicht mehr sieht und nicht mehr hört.
Dieser Mann ist einfach so genial. Neben das Mikro singen. Nicht alle singen ins Mikro.
Ja, also er verschwindet hinter seinem Werk. Ja, also ich werde mein nächstes Buch vielleicht darüber schreiben, dass man Bob Dylan nicht mehr sieht und nicht mehr hört. Keine Ahnung. Ja, nee, aber das ist, ich freue mich natürlich, verfolge das alles weiter. Und wer weiß, vielleicht heißt es ja tatsächlich, dass nochmal ein Album kommt, aber darüber spekulieren wir ja alle 2 Wochen, ob ein neues Bob Dylan-Album kommt. Der Thread, glaube ich, auf der bekanntesten Bob Dylan-Seite, der zieht sich jetzt auch schon mehrere Jahre durch und jeden Tag kommentiert irgendwer, es wäre doch schön, wenn und so. Und im Endeffekt passiert nichts. Ja. Naja, wir werden sehen.
Okay, also du deutest die Tatsache, dass jetzt Rough and Rowdy Ways als Programm, als Name der Tour nun ausgewechselt wurde durch, ich glaube, jetzt steht einfach Bob Dylan on Tour oder live oder so, ne, ohne irgendetwas. Das deutest du jetzt nicht als, es lässt sich herauslesen, es kommt ein neues Album, sondern es kann auch einfach sein, okay, jetzt ist Rough and Rowdy Ways wirklich beendet und er spielt einfach Konzerte ohne Album.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass es anders ist, aber wir haben ja schon gesagt, dass das, oder du hattest ja schon gemutmaßt, dass das Jahr 2026 das letzte Jahr mit großen Alben von alten Menschen ist. Da gibt es ja einige, sagen wir mal, Hinweise, dass zumindest der ein oder andere ältere Herr jetzt gerade in die Promophase seiner neuen Platte einsteigt. Mhm. mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Man on the Run. Und wir schauen mal, was so passiert in den nächsten Wochen. Das könnte interessant werden, auf jeden Fall.
Stay tuned.
Ja, genau. Ja, aber wir beschäftigen uns ja auch mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, wie man jetzt am Cover des aktuellen Rolling Stone sehen kann. Da ist nämlich Harry Styles auf dem Cover. Und Jens Balzer hat sich quasi auf Spurensuche in Berlin begeben, was Harry Styles hier so getrieben hat in den letzten Wochen, Monaten, als er ja auch sein Album hier in den Hansa-Studios aufgenommen hat und so weiter. Und das ist die Titelgeschichte des aktuellen Rolling Stone, der heute erscheint. Aber wir haben eigentlich nicht nur eine Titelgeschichte, sondern drei Titelgeschichten, weil wir haben nämlich drei Cover. Jetzt wird es interessant. Die Abonnenten haben nämlich nicht Harry Styles auf dem Cover, sondern ein extra von Raymond Pettibon angefertigtes Cover. Der, ich weiß nicht, vielen Leuten sagt der Mann was als Covergestalter, der aus dem Hardcore-Punk mehr oder weniger kommt, der Black Flag-Cover gemacht hat, Minutemen-Cover gemacht hat, aber auch das Albumcover von Goo von Sonic Youth. Und der hat für uns ein Cover gemalt. Und das haben die Abonnenten wahrscheinlich schon längst in der Post gefunden. Und der Grund dafür ist, dass es eine Ausstellung gibt, eine umfassende Retrospektive in Ludwigshafen im Wilhelm-Hack-Museum. Und die beginnt am 26. April und geht bis zum 20. September. Und wir haben ein Interview mit Pettibon bekommen und wir zeigen einige der Ausstellungsstücke. Und es ist tatsächlich sehr, sehr schön, das alles zu sehen und auch nochmal ihn zu hören, was er so dazu zu erzählen hat. Er ist ein bisschen wortkarg, aber er kommt auf den Punkt. Vielleicht ist das auch irgendwie anders als Henry Rollins, der oft ja sehr viel redet. Also der, na gut, lassen wir das. Also jedenfalls Black Flag, Sonic Youth und jetzt Rolling Stone Cover. Also wir sind in einer guten Reihe. Das muss man sagen.
Es sieht also auch fantastisch aus. Also als ich habe die Ausgabe gestern bekommen und als ich sie aufgemacht habe, dachte ich, das ist ja so ein schönes Cover. Eine Pop-Art, Schwarz-Weiß-Rot-Explosion, kann man sagen, mit einer Glühbirne, die da baumelt in der Mitte. Also wirklich sieht großartig aus. Also was für ein Coup, dass er das war mir auch gar nicht klar, bis du es eben gerade gesagt hast, dass das wirklich also extra für den Rolling Stone gestaltet wurde. Toll.
Ja, wir haben ja lange gewartet. Er hat gesagt, er macht was, aber wir wussten immer nicht, schickt er jetzt wirklich was und haben dann immer gewartet. Und irgendwann kam es, kurz vor Ende der Produktion kam es dann und da waren wir natürlich alle sehr froh, dass es auch so toll aussah. Also, und alle wollten auf einmal dieses Heft haben natürlich, auch hier in der Redaktion. Aber es gab nur drei in der Redaktion und die sind, glaube ich, alle beim Chefredakteur gelandet. Also ich habe Harry Styles. Und es gibt auch noch ein drittes Cover, das sieht man aber nur, wenn man den Rolling Stone aufschlägt. Da gibt es nämlich ein Rolling Stone Special mit einem Rolling Stone Cover zum 75. Geburtstag eines sehr verdienten deutschen Songwriters, der auch noch in einer Band spielt, die praktischerweise 50 wird, zur gleichen Zeit wie er 75 wird. Die Band heißt Bab, der Songwriter heißt Wolfgang Niedecken. Und ich habe ihn in Köln getroffen, in der Südstadt, für ein längeres Interview. Und das irgendwie habe ich da mit meinem, sagen wir mal, jugendlichen oder kindlichen selbst versöhnt, weil so im Jugendzentrum meines Heimatdorfes wurde eigentlich bei jeder Party Bab gespielt und so. Und es war schon irgendwie eine wichtige Musik meiner Kindheit und Jugend und irgendwie daher auch mit Herkunft verbunden. Und die Musik ist ja sowieso mit Herkunft verbunden, dadurch, dass sie eigentlich immer in diesem Viertel da in Köln spielt oder sehr viel davon. Und immer, wenn ich Wolfgang zu einem Song befragt habe, hat er auch gesagt, ja, den habe ich hier geschrieben und da war ich vorher in der Bäckerei da und da gewesen und so. Und das war sehr, sehr schön. Also das hat mich wirklich gefreut. Ich habe mich dann irgendwie später von der Musik so ein bisschen entfernt, will ich mal sagen. Aber ich weiß noch, ich habe meine Bab-Platten alle zu Hause gelassen, als ich angefangen habe zu studieren, aber so als Übergangsplatte war damals diese Platte mit Bob Dylan Coverversion Leopardefell noch wichtig. Also die habe ich noch mit ins Studium genommen. Also von daher, also da gibt es schon so, deswegen war das irgendwie interessant, dahin mal wieder zurückzukehren. Und es war einfach, es war aber auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Also weil es war so angenehm, man hatte sofort Familienanschluss, die Frau war da, der Hund war da und wir saßen in einem Café gegenüber des Hauses, in dem er aufgewachsen ist. Und es war irgendwie schön. Und wir haben natürlich die ersten 20 Minuten über den ersten FC Köln geredet. Das ist an sich nicht schön, aber natürlich auch für mich sowas wie nach Hause kommen, weil es bei allen Problemen dann doch die einzige Mannschaft mit Charakter ist in der ersten Bundesliga. Aber wir haben auch noch andere Themen im Heft. Wir haben noch Robin im Heft. Sex Essential heißt die neue Platte, die, glaube ich, auch dieser Tage erscheint und ziemlich fantastisch ist. Wie auch Max Gösche findet, der sie zum Album des Monats die große Rezension geschrieben hat. Arlo Parks hat auch eine neue Platte, die auch so Clubmusik mit existenziellen Themen verbindet, eigentlich ganz ähnlich wie Robin auf eine Art. Und dann gibt es noch für die Nerds unter uns ein langes Stück von Fabian Bräucher über die Band Rush, die ja tatsächlich zurückkommt, obwohl Neil Peart, der legendäre Schlagzeuger, ja gestorben ist. Aber sie haben eine neue Schlagzeugerin, Annika Nilles, eine Deutsche, die 30 Jahre jünger ist als der Rest der Band. Und mit der gehen sie auf Tour. Und da gibt es ein sehr launiges Interview mit vielen schönen Zitaten, das Fabian Bräucher für uns gemacht hat. Also wirklich ein pickepackevolles Heft, wie man so schön sagt.
Ja, und das Musikjahr, ne, nimmt wirklich weiter Fahrt auf. Also man merkt es an dieser Ausgabe, man merkt es an diesem Veröffentlichungstag heute, dass wirklich einige hochkarätige Platten erscheinen. Robin, Sexistential hast du schon genannt, also eine Rückkehr zu ihren Synth-Pop-Disco-Hymnen, nachdem sie ja zuletzt das Tempo so ein bisschen rausgenommen hatte, ist sie jetzt wieder in dieser hymnischen Dancefloor-Stimmung angekommen. Da werden wir einen Song in unsere Playlist aufnehmen, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Es gibt ein ganz faszinierendes Album, das heute erscheint, auf das ich hinweisen möchte, nämlich das erste Album, das Solo-Debüt von Flea, dem Bassisten der Red Hot Chili Peppers, der endlich, das ist ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten unter Fans durchaus sagenumwobenes Album. Sein Solo-Debüt, sein Jazz-Album, das er nun endlich gemacht hat, denn Flea ist ja, bevor er Bassist war, Trompeter gewesen und ja großer Jazz-Kenner und Liebhaber und Musiker, und jetzt hat er auf diesem Album Honora sich wirklich vollends dem Jazz hingegeben und tritt als Trompeter und Jazz-Bassist auf. Mit Jeff Parker, dem Gitarristen von der Band Tortoise, der auch einige aus seiner Combo mitgebracht hat, also wirklich eine total interessante, ein interessantes Kollektiv aus jungen und älteren MusikerInnen. Das kann man auch total schön sehen in einer Live-Performance, die Flea vor ein paar Tagen in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon gegeben hat, also wo man ihn im Kreise dieser vielseitigen Musiker sieht. Und da spielen sie eine wunderbare Jazz-Version von dem Frank Ocean-Stück Thinking About You, was, finde ich, auch eine fantastische Idee ist. Dieses Lied, also das ist ja eigentlich, dieses Lied, das von dem Album Channel Orange ist, von 2012 von Frank Ocean, dieses Lied so als Jazz-Standard zu verstehen, ne, und das als Grundlage für eine instrumentale Interpretation zu nehmen, also das finde ich wirklich grandios, und diese Performance ist wunderbar, auch die Album-Version ist fantastisch. Das ist, also hat mich wirklich sehr umgehauen und finde ich eine sehr wunderbare, originelle, inspirierte und was die, also musikalischen Chops angeht, eine absolut herausragende Performance. Die nehmen wir in unsere Playlist auf Rolling Stone Weekly auf Spotify. Nicht nur mit Flea gibt es eine ja durchaus Legende der alternativen Rockmusik der letzten 40 Jahre, die ein tolles Album gemacht hat. Ich möchte auch auf das neue Album von Kim Gordon hinweisen. Play Me heißt es, was mich wirklich sehr begeistert hat. Sie ist ja, das ist jetzt so ihr drittes Soloalbum nach dem Ende von Sonic Youth, natürlich, wo sie die ikonische Bassistin und Sängerin war. Und sie hat sich aber nach dem Ende der Band, sie ist so diesem originellen, avantgardistischen, abenteuerlichen Modus total treu geblieben und hat sich jetzt in den letzten Jahren vor allem mit Hip-Hop beschäftigt, mit Trap-Beats, mit industriellen Rap-Klängen, also mit sehr basslastiger, noisiger, elektronischer Musik, die sie jetzt auf diesem neuen Album Play Me auf eine, finde ich, sehr gelungene Weise mit dem Rock-Modus so ein bisschen vereint, mit dem man sie vielleicht aus Sonic Youth vor allem kennt. Das ist aber auch noch textlich und thematisch sehr interessant, weil sie einen Anti-Tech-Bro-Impetus in diese Musik bringt. Also das hat mich wirklich sehr überzeugt und auch da nehmen wir was in die Playlist auf. Hast du das gehört, Mike? Konntest du das was mit Kim Gordons neuem Album anfangen?
Ja, ich muss sagen, dass ich seit einigen Jahren erst so richtig Fan von Kim Gordon bin. Also die letzte Platte fand ich schon toll und die neue finde ich tatsächlich noch besser. Also ich finde tatsächlich, dass sie sich wirklich nochmal neu erfunden hat und tatsächlich wesentlich interessanter ist als ihre anderen Bandkollegen mit ihren Platten, das sind in den letzten Jahren. Also ja, großer Fan, finde ich toll.
Ich will noch auf zwei Alben hinweisen von jungen Musikerinnen. Zum einen möchte ich auf das Album Written into Changes von Avalon Emerson and the Charm, heißt die Gruppe, hinweisen. Avalon Emerson ist eigentlich die letzten Jahre als DJ bekannt gewesen, als wirklich sehr angesagte Performerin, die in den also berühmten Clubs der Welt oder vor allem dem Berliner Berghain aufgetreten ist, mit sehr aberwitzigen, originellen, auch verspielten Ideen. Ich habe sie da einmal erlebt, wie sie dann zum Beispiel, also ein Höhepunkt war dann, wie sie die Pop-Punk-Hymne Teenage Dirtbag in einer Hyperpop-Version auf die Crowd losgelassen hat und das war wirklich ein euphorischer, brillanter Moment und hatte auch so einen Humor, der also den man vielleicht gar nicht verbindet mit diesem sonst irgendwie so ernsten Berliner Techno-Ding. Also es hat was sehr Buntes, was sehr Liebenswertes und das ist auch in diesem Album drin, was sonst eigentlich gar nicht oder sehr, sehr wenig mit dem zu tun hat, was sie so als DJ-Künstlerin macht. Also Written into Changes, dieses Album, was von Rostam co-produziert wurde, also dem Vampire Weekend-Produzenten, hat einen sehr, ja, also warmen, weichen, angenehmen, geschmeidigen Klang, also ist wirklich eher so Indie-Pop mit so sachten Dance-Elementen, sage ich mal. Also ein sehr erhebendes, poppiges, sanft psychedelisches Album, was mich wirklich mit sehr viel Freude erfüllt hat. Also da nehme ich auch einen Song in die Playlist auf. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch wirklich einigen Freude macht. Written into Changes von Avalon Emerson. Und dann, also jetzt in diesem Frühjahr der tollen Pop-Alben, noch ein letztes Album, auf das ich hinweisen möchte, auch aus der, sag ich mal, elektronischen Welt, eine noch jüngere Musikerin, April Harper Gray, die sich Underscores nennt, Jahrgang 2000, die hat ein sehr erstaunliches Album gemacht, You heißt das einfach, also U, das ist ganz chaotischer, überfordernder, reizüberflutender Hyperpop. Also ich bin da ziemlich begeistert davon, wie das in so einer hyperaktiven, in einem Inferno der Sounds und des Sounddesigns einen umhaut eigentlich. Also eine Musik, die so zu der hyperaktiven Hochgeschwindigkeitsgegenwart oder dem Erleben dieser Gegenwart passt.
Ich möchte noch ein Album empfehlen, was jetzt gar keine Popmusik so richtig ist, sondern wahrscheinlich eher Jazz, aber was finde ich sehr gut in dieses Frühjahr passt. Das ist jetzt ziemlich genau einen Monat alt. Ich habe es aber gerade erst so vorletzte Woche entdeckt. Fabiano Di Nascimento Villa heißt die Platte. Das ist quasi Nascimento ist ein sehr virtuoser, vor allem akustischer Gitarrist aus Rio de Janeiro und die Platte vereint so durchaus orchestralen Jazz mit Samba und Bossa Nova, aber auch sehr, sehr gegenwärtigen Jazz. Also es gibt auch Stücke, die eben aus dieser Samba-Ästhetik und Bossa Nova-Ästhetik rausfallen. Aber es ist eine sehr, sehr tolle, sehr, sehr warme, sehr, sehr reichhaltige Platte, die ich sehr empfehlen kann. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Und die passt wirklich so. Also so für den Frühlingsanfang gibt es, glaube ich, momentan nichts Besseres als diese Platte.
Kommen wir nun zum Album der Woche, denn aus all diesen tollen Alben, die jetzt gerade erscheinen, haben wir uns für eines entschieden, das wir noch ausführlicher besprechen wollen, nämlich das neue Album von Courtney Barnett, der australischen Indie-Rock-Musikerin. Creature of Habit heißt dieses Album, also Gewohnheitstier. Courtney Barnetts Musik wird ja häufig Slacker Rock genannt und das hat ja auch seine Gründe, ne? Sie singt so mit demonstrativer Gelassenheit, so ein bisschen monoton, also da ist immer so eine distanzierte Coolness in ihrer Darbietung, also große Gefühlsausbrüche oder akrobatische Gesangsmelodien findet man bei ihr eher nicht. Und dann so der andere Slacker-Indikator, natürlich ihre E-Gitarre. Also sie schüttelt so die Riffs locker aus dem Ärmel, spielt mit wunderbar nachlässigem Rhythmus. Also auch wenn sie soliert, lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Also eine große Gelassenheit, die aus allem spricht. Diese Ästhetik des Slackertums gibt natürlich keine Auskunft über die tatsächliche Ernsthaftigkeit und Arbeitsweise und die Intensität, mit der diese Musik produziert wird. Also da kommt man schon eher auf den Grund, wenn man sich ihre wortreichen, poetischen Texte anschaut, in die wirklich sehr viele Gedanken und sehr viel ja, poetische Arbeit geflossen ist, sage ich mal. Ihren Durchbruch hatte Courtney Barnett 2015 mit dem Album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Das Herumsitzen und Denken, das Grübeln, also ist durchaus ihr Lebensthema, was auch auf diesem neuen Album Creature of Habit eine große Rolle spielt. Das ist ihr viertes Album, man könnte es auch als fünftes Album zählen. Sie hat ja ein Album mit Kurt Weill gemacht, dem amerikanischen Indie-Rock-Musiker, der so ein bisschen wie so ein Seelenverwandter von ihr ist. Kurt Weill, der ja auch so eine Lässigkeit hat. Oder man könnte es auch als ihr sechstes Album verstehen, zwischendurch ein instrumentales Soundtrack-Album noch gemacht. Aber ihr viertes, sage ich mal, richtiges Solo-Studio-Album. Ich habe sie ja auch getroffen zu diesem Album. Ich habe ein sehr schönes Interview mit ihr geführt für den Rolling Stone. Das war in der März-Ausgabe, glaube ich.
Februar, glaube ich schon. Februar-Ausgabe.
Mhm. Oder schon Februar, ja. Und da habe ich sie auch als wirklich sehr, also zum einen als sehr sympathische, charismatische Person kennengelernt und auch als eine, die jetzt durchaus so ein bisschen befreit schien. Also die lange in diesem Grübeln, in diesem durchaus auch so ängstlichen, depressiven Modus so ein bisschen gelähmt war, ein bisschen gefangen war und die jetzt mit diesem Album durchaus eine Befreiung erlebt. Und dieses Creature of Habit, also das Gewohnheitstier, das jetzt so ein bisschen aufbrechen konnte. Und ich finde, das hört man auch in dieser Musik, in diesem Album, dass es da durchaus Momente der Befreiung gibt, der Wärme, der, sag ich mal, schönen Pop-Momente, die dann nicht nur eine irgendwie Gelassenheit, sondern durchaus eine Zufriedenheit auch ausdrücken. Also ein Album, mit dem ich wirklich viel anfangen konnte. Wie ging es dir mit diesem Album, Mike, und wie ging es dir bisher mit Courtney Barnett?
Ja, ich habe Courtney Barnett eigentlich vor ihrem ersten Album kennengelernt, nämlich mit dieser Double EP, Sea of Split Peas, wo es den Song The Avant-Gardener gibt, der, glaube ich, immer noch ihr populärster Song ist, wo es ja um eine Panikattacke geht, mehr oder weniger. Also wo diese Ängstlichkeit und so schon irgendwie Teil des, der Ästhetik, aber auch der Themenwelt ist, in der sie sich so bewegt. Und das hat mir damals schon imponiert. Es war natürlich so Suburban Australia, es war die Go-Betweens, es war aber auch Jonathan Richman. All das steckte da natürlich irgendwie drin. Ich habe sie auch ein paar Mal getroffen, ein paar Mal mit ihr Interviews geführt und sagte mir unter anderem, dass sie sich sehr für Surfing-Magazines interessierte und da kam natürlich gleich auf den Song von den Go-Betweens und ich habe ihr dann noch mein Exemplar von William Finnegans Barbarian Days gegeben, diesem Surfer-Memoir und so. Und eine sehr sympathische Künstlerin, die, und das finde ich so bemerkenswert, die ja so sehr nahbar und so wirkt, auch wenn man sie trifft. Also nicht, dass sie sich jetzt irgendwie einem direkt offenbart und alles sagt, was sie so beschäftigt. Sie ist schon irgendwie so ein bisschen guarded und so. Und aber trotzdem hat sat sie was so Kumpelhaftes irgendwie. Und wenn man sie dann auf der Bühne sieht, dann ist man doch erstaunt davon, welche Präsenz sie da hat. Ich kann mich erinnern, einmal war sie nur in der Band von ihrer damaligen Freundin Jen Clower und sie spielten in einem ganz kleinen Club in Berlin und es war so ein ganz normales Indie-Konzert, aber sobald Courtney Barnett ihre Gitarre einstöpselte und mal ein bisschen solierte oder so, erfüllte die ganze Bühne, nein, die erfüllte den ganzen Raum. Und das merkt man halt auch, wenn man so Konzerte von ihr auf YouTube oder so sieht, wenn sie vor sehr, sehr vielen Menschen spielt, mit was für einer Gelassenheit und mit was für einer Selbstverständlichkeit, mit was für einer Präsenz sie da spielt, die überhaupt nichts Leckerhaftes. Ne? Also wo man so denkt, wow, das ist wirklich, wirklich irre. Und deswegen, auch wenn ich manchmal denke, ich brauche jetzt gar nicht ein neues Courtney Barnett-Album, wie ich das jetzt gerade dachte, weil mir auch die erste Single Stay in Your Lane überhaupt nicht gefallen hat. Ich dachte, okay, das ist jetzt gar nicht, das interessiert mich jetzt gar nicht so. Aber wenn man dann sich dann doch wieder fallen lässt in das, was dann danach so kommt auf dem Album, dann ist es eben doch wieder toll und interessant. Und aber der Grund, warum mir diese erste Single nicht so gefiel, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass sie sich jetzt mit einem Produzenten zusammengetan hat, John Congleton, den ich vorher vor allem, der hat ja sehr, sehr viele Sachen gemacht, aber vor allem durch seine Arbeit mit St. Vincent kannte, wo, glaube ich, die ersten 3 oder 4 Platten, jedenfalls zumindest die Platte St. Vincent und die davor, glaube ich, Strange Mercy, hat er gemacht. Und St. Vincent ist für mich so die Antithese zu Courtney Barnett. Also St. Vincent ist kontrolliert, St. Vincent ist eine Konzeptkünstlerin, St. Vincent ist jemand, der sich in Kostüme und Rollen und so weiter wirft. Und Courtney Barnett ist das Gegenteil davon für mich in vielerlei Hinsicht. Also immer im T-Shirt und immer so. Und es geht eigentlich immer, man hat immer das Gefühl, man ist direkt in ihrem Kopf, wenn sie irgendeinen Song singt und in ihren Grübeleien und so. Und die Musik hat auch was eher Beiläufiges manchmal. Oder es ist eher so, es ist eher J.J. Cale oder so. Es hat sowas Lässiges einfach. Und das hat dieser erste Song, Stay in Your Lane, überhaupt, der ist so clean, cleaner Indie-Rock, sehr so auch auf das Riff fixiert und so und weniger auf die Nachlässigkeiten, die für mich immer ein großer Teil von Courtney Barnetts Ästhetik waren und sind. Und da dachte ich so, oh, das geht jetzt in die falsche Richtung. Aber ich war dann froh, als ich dann die Platte hörte und dann der zweite Song, Wanda, gleich irgendwie so ein melancholischer, fast Wilco-esker Popsong war, der mich dann in den Flow des Albums tatsächlich reingezogen hat. Es gibt noch so ein paar Momente, die rausfallen, aber es gibt sehr, sehr viel in der Richtung und das sind die Sachen, die mir tatsächlich am besten gefallen. Und ich finde es interessant, dass sie ja 2 Seiten hat. Einerseits hat sie so dieses Jam-artige, was irgendwie so funktioniert, also wenn so einfach so die Gitarre so losläuft. Und andererseits ist sie aber auch ziemlich gut darin, Popmelodien zu kreieren und auch zu singen. Also wenn die Stimme dann auf einmal nicht mehr so dieses Tiefe hat, sondern eher so in die Höhe geht und dann hat es so was Breeze-haftes. Und ich glaube, sie ist ja nach Los Angeles gezogen, wenn ich das richtig aus deinem Text gelesen habe. Und irgendwie hat es eben so diese, was alle Leute, die in Los Angeles leben, anscheinend haben. Einerseits geht es um Darkness und andererseits geht es ums Licht. Und das, finde ich, ist auf diesem Album sehr, sehr präsent.
Ja, es geht mir wirklich sehr ähnlich. Ich bin auch kein großer Fan von Stay in Your Lane, der Single und dem ersten Song des Albums. Eine wirklich, rätselhafte Entscheidung oder eine in meinen Augen nicht die glücklichste Entscheidung, weil es so viel, also Wunderbares auf diesem Album gibt und so viele Songs, die wirklich toll sind. Und Stay in Your Lane ist dann eher ein Experiment, das nicht ganz zündet, weil es, wie du gesagt hast, wirklich diesen präzisen, irgendwie perfekten, klaren Sound hat, der Courtney Barnett so die Luft zum Atmen nimmt. Ne? Das wird dann auf einmal ja so kontrolliert und ist auf eine Weise perfekt, wie es nicht zu Courtney Barnetts Ausdruck passt. Ich mag den John Congleton eigentlich ziemlich gerne, den Produzenten. Der hat also das letzte Death Cab for Cutie Album ja auch gemacht, das ich wirklich toll fand. Das ist ja eine Band, die ich sowieso sehr, sehr schätze. Aber ja, ich finde, diese erste Single hat dann erstmal auf jeden Fall Alarmglocken losgehen lassen. Aber mit Wonder, du hast es gesagt, im zweiten Song ist man dann doch sofort versöhnt. Ein ganz wunderbares, melancholisches, melodisches Lied. Ich mag auch Sight Unseen sehr, den dritten Song mit Katie Crutchfield von Waxahachie als Gastmusikerin. Also das ist hier dann ein Country-Rock-Stück im Grunde mit einer Lieblichkeit, die man bisher bei Courtney Barnett noch gar nicht kannte, die natürlich dann auch von Katie Crutchfield da in diesen Song getragen wird. Das hat dann so einen Southern Drawl, den es bekommt. Also eine große Wärme, die hier das Album erreicht. Ich würde dir total zustimmen, dass sie wirklich tolle Melodien schreibt, gerade auch auf diesem Album und auch singt. Also es gibt wirklich einige Lieder, die richtige Popsongs sind, also wo man die kalifornische Sonne in den Songs strahlen hört. Ich bin zum Beispiel großer Fan von einem Song, der fast so ein bisschen untergehen könnte, weil er sehr spät im Album kommt. Sugar Plum heißt
ja,
der.
Ja, das ist quasi Rilo Kiley oder so Jenny Lewis. Ne? Es hat so eine Leichtigkeit. Ja, genau, den habe ich mir auch direkt notiert und angestrichen als einen Highlight-Platte.
Ja, da beginnt so ein bisschen so Kurt Weil-haft, ne? Also eher so ein Slacker-Song, der noch nicht so eine richtige Melodie oder so eine hymnische Melodie, eine Hook noch nicht hat. Aber in der zweiten Hälfte wird das ein wunderbarer Popsong mit einer so schönen Akkordfolge und Melodie. Und es geht ja auch gerade darum, also Looking Forward to Brighter Days singt sie, I could use a couple degrees more. Also die Wärme, die sie braucht, also die generiert sie selbst sozusagen mit diesem Song. Also die Wärme kommt auf einmal durch die Musik mit diesem süßen Pop, also ein wirklich herausragend schönes Lied auf einem Album, wo es wirklich einige herausragend schöne Popmomente gibt. Und das hat man über Courtney Barnett noch nicht so häufig gesagt, oder? Dass es so dieser süßliche Pop, dieser melodische, mitreißende Pop auch ist. Finde ich wirklich toll.
Ja, man hört die Sonne, ne? Hat man das Gefühl. Also ich fand auf der letzten Platte, Things Take Time war die letzte, genau. Auf der hört man das. Auf der davor, Tell Me How You Really Feel, die ist ja eher ein bisschen dunkler. Genau, aber auf der letzten hörte man das auch schon, die ist ja auch schon mittlerweile 5 Jahre her. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, dass es so diese Pop-Momente gab. Und sie hat wirklich diese, das ist vielleicht auch schon irgendwie was Australisches. Ich höre da tatsächlich hauptsächlich so australische Bands dann raus, die so ein bisschen sowas Ähnliches, also so Grant McLennan oder so höre ich da schon raus. Das finde ich schon sehr, sehr toll. Aber tatsächlich, mein Lieblingsstück auf der Platte ist, glaube ich, Mantis. Das ist das davor, was auch so ein bisschen, also die Gottesanbeterin, die auch auf dem Cover der Platte ist, und was tatsächlich anfängt, so 30 Sekunden, was eher wie so ein Proberaum-Jam klingt und dann wird so das Ding aufgezogen und dann kommt doch auch so eine Art Popsong. Also muss man schon sagen, es entwickelt sich dann so dazu, also nach diesem Slacker-Beginn. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz tolles Stück, wo sie darüber singt, wie sie eigentlich immer nach der perfekten Melodie sucht, wenn sie morgens aufwacht. In den Bäumen sucht sie danach. Finde ich ein sehr schönes Bild. Und ja, das ist ein Stück, was ich wirklich sehr, sehr mag und was, glaube ich, so ist in meine Top 5 Courtney Barnett-Songs locker schafft.
Ja, Mantis mag ich auch super, super gerne. Und sowohl musikalisch als auch textlich, also dass sie diese Gottesanbeterin da so, also selbst anbetet im Grunde, ne? Und eine Ode auf die Gottesanbeterin schreibt, also dieses kleine, unscheinbare Tierchen, was über Stunden regungslos verharrt, ne? Aber alles beobachtet, alles mitkriegt, also wie sie sich da wirklich in diesem Tier so sieht. Und das hatte sie mir auch im Interview erzählt, dass das so ein richtiger Schlüsselmoment war. Also genau diesen Moment hat das halt wirklich gegeben, als sie da in der kalifornischen Wüste war. Also sie war nicht nur in L.A., sondern hat wirklich auch in der Wüste in der Nähe vom Nationalpark Joshua Tree gelebt. Und auf einmal war eben diese Gottesanbeterin da auf ihrer Türschwelle sozusagen. Und sie hatte dann so einen Moment der tiefen Verbundenheit mit diesem Tierchen und sich in diesem Tier dann so wiedererkannt und hat dann ja auch ein Foto, also kein Foto, das sie selbst gemacht hat, aber ein Foto, das eine Künstlerin gemacht hat von dieser Gottesanbeterin, ist auf dem Cover. Und die Creature of Habit, das Gewohnheitstier, ist diese Gottesanbeterin, ist Courtney Barnett selbst, ist der Mensch, alle Menschen als Gewohnheitstiere. Ja, ein Album, wo wirklich, also das wirklich toll zusammengeht, wo viele tolle Ideen, musikalisch, thematisch, also ein sehr rundes Album, wenn man vielleicht von diesem ersten Song absieht, der wirklich so eine kleine Irritation irgendwie bleibt. Also das ist wirklich, auch wenn ich das Album, das ich jetzt schon viel gehört habe, das ist eigentlich ein Lied, das ich dann auch gerne mal skippe. Das ist vielleicht so die eine Entscheidung, die nicht ganz geglückt ist, aber man soll sich von diesem ersten Song auf gar keinen Fall verschrecken lassen oder irreführen lassen. Das ist ein sehr, sehr hörenswertes, wunderbares Album mit einem tollen Cameo, das möchte ich noch einmal sagen, von einer Person, über die wir schon gesprochen haben oder über die ich schon gesprochen habe.
Bob Dylan?
In dieser Folge, nämlich Flea.
Ah, der andere.
Also ein anderes Gewohnheitstier, der Flo, Flea, der fantastische Chili Peppers Bassist, der hier auf dem tollen Song One Thing at a Time, der auch so eine Chili Peppers hafte also Lässigkeit hat, so einen hüpfenden Groove, so eine Gitarrenfigur, die man auch von John Frusciante irgendwie erwarten würde. Also auch da hat man so die kalifornische Rockgelassenheit und Flea am Bass, ja, ein toller Gastauftritt. Ja, wirklich ein wunderbares Album, finde ich. Wie viele Sterne, Mike, gibst du Creature of Habit?
Ich gebe dem Album 4 Sterne.
Ja, ich finde auch starke 4 Sterne für Creature of Habit. Wir nehmen Songs in die Playlist auf, Rolling Stone Weekly auf Spotify, dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen von diesem neuen Album von Courtney Barnett. Schreibt mir gerne, wie ihr es findet, info@janjekal.de. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, lieber Mike, und bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.